Schönen guten Morgen und willkommen zu eurem Zweitlieblingspodcast Gemütlich Nachsitzen. Wir sehen uns einen Erwachsenen-Podcast, Herr Bergmann.
Ja, ich muss erstmal, die ganze Zeit habe ich immer verpasst, was ist der Lieblingspodcast unserer Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, definitiv nicht Gemütlich Nachsitzen. Also wir haben doch schon am Anfang beschlossen, wir sind maximal der Zweitlieblingspodcast, so. Weil es auch viel zu großer Druck wäre. Stell dir vor, ja. Wir müssten der Lieblingspodcast der Leute sein. Dann müssten wir immer richtig abliefern.
Oh nee, müssen wir Dinge vorbereiten und so. Und das müsste vermutlich auch Hand und Fuß haben, was wir irgendwie sagen und so. Nee, das gefällt mir nicht. Leute, ich begrüße euch auch ganz recht herzlich. Hallo. An diesem wunderbaren Montag.
Man könnte nicht auf der Couch liegen, so wie hier, weißt du? Das ist das Allerbeste.
Ja, Felix ist nämlich wieder in seiner Bude in Köln, sitzt auf der Couch. Wir waren eigentlich vor einer halben Stunde zum Frühstück verabredet. ich habe es leider ein bisschen versäumt, deswegen habe ich jetzt Felix mit einer Podcast-Aufnahme überrascht stattdessen. Ja. Wie geht's dir?
Hungrig bin ich jetzt, hungrig. Ich hätte gerne mit dir gefrühstückt, ich hätte auch Freitag schon gerne mit dir gefrühstückt, aber du bist ja wieder busy im Geschäft, du bist ja jetzt wieder, du hast wieder den Fluss gefunden.
Ja, so einigermaßen, ja, das stimmt. Ja, also wir reden natürlich über mein Rotkäppchen-Projekt, das sich wie ein roter Faden hier durch den Podcast durchzieht. Der Kurzfilm, wurde jetzt nochmal verschoben, ja, in Mitte November. Aber selbst das, also es ist einfach nicht mehr für einen Menschen gemacht, dieses Projekt. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Aber tatsächlich ist es so, haben wir letztes Mal drüber gesprochen, dass wenn man in so einem Flow drin ist, man da ungern wieder so rausgerissen werden möchte. Wobei das aber im Frühstück völlig in Ordnung gewesen wäre.
Holen wir nach, keine Sorge. Aber Nein. Wir merken einfach, das sind einfach, bei mir ist ja auch so, ich möchte alles alleine machen. Also so geschäftlich gesehen habe ich ja lange Zeit viele Mitarbeiter auch gehabt und bin so froh, dass ich jetzt alles alleine mache. Und auch immer wieder, wenn ich mich mit anderen Leuten darüber unterhalte, sind die, wenn die zum Beispiel auch viele Mitarbeiter haben, sagen die, dass sie richtig neidisch sind auf meine Situation, dass ich das alles so alleine und so entspannt regeln kann. Mhm. Und das kann ich auch einfach immer wieder nur bestätigen, es ist so geil, aber manche Projekte kann man halt nicht alleine machen. Wenn man halt größere Sachen machen will, geht's nicht alleine. Und ich glaube, du bist an dem Punkt. Du musst es dir irgendwann eingestehen. Und du kannst dann nicht mehr sagen, es gibt aber niemanden, der das so machen kann wie du. Und du kannst dich mit Leuten zusammenarbeiten. Kannst du doch.
Ja, es sollte vor allem dann der Umkehrschluss sein, ich muss mir Leute suchen, denen ich das beibringen kann, beziehungsweise wo schon das Potenzial da ist, dass man das irgendwie schöpfen kann. Das auf jeden Fall. Plus mir ist gestern Abend den ganzen Tag irgendwie wieder dran gearbeitet. Das erste Mal produktiv, geil, Tunnel. Und dann wurde ich von unserem lieben gemeinsamen Kollegen Dominik Zone, Kedos, quasi wieder so ein bisschen rausgerissen, der natürlich mit der richtigen Argumentation kam, man muss sich auch mal belohnen, sag ich mal, wenn man hart gearbeitet hat. Und dann habe ich wirklich so gedacht, dann habe ich gemerkt, wie schade das ist, dass ich habe natürlich ein Team, das mir so die Sets baut, aber wie gesagt, die Phase ist ja jetzt vorbei, deswegen alles, was jetzt gemacht wird, mache ich jetzt quasi selber. Und da dachte ich mir auch, wie geil wäre das aber, wenn ich jetzt jemanden hätte, dem oder der ich sagen könnte, mach mal bitte das und das fertig und während ich mir schön einen reinstelle in Köln, aber Zürbicher, weißt du, wird simultan schon für den nächsten Tag was vorbereitet. Und ich finde das Gefühl so schlimm zu wissen, wenn ich nichts mache, steht alles still. Und das ist, finde ich, ein ganz unangenehmes Gefühl, was ich bei so zukünftigen Produktionen nicht mehr hätte. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich finde das auch, ich ekel mich ja vor einigen Charaktereigenschaften von mir. Aber so dieses, ich muss alles alleine machen, vielleicht auch, um am Ende sagen zu können, ich habe ganz, ganz viel alleine geschafft. Ja, toll, überwinde das mal, weil was hast du denn davon? Du hast nichts davon, weißt du? Nichts hast du davon.
Das ist das Ego, das ist eine reine Ego-Sache.
Ja, das ist Ego, total
Ego-Sache.
Aber
Ego ist wichtig. Ego ist wichtig, weil das Ego ja auch, also ist so ein negativ besetzter Begriff, aber ich finde, das Ego ist ja wichtig, weil das ist ja dein eigenes Selbstbild. Und du musst ja mit dir selbst als Person zufrieden sein, als Mensch glücklich mit dir selbst sein, damit du überhaupt glücklich bist im Leben. Deswegen ist ja Ego auch wichtig. Also ich glaube, durchs Ego motiviert macht man häufig irgendwie negative Sachen oder halt egoistische Sachen, die für andere dann schlecht sind, weil man achtet zu sehr auf sich selbst und zu wenig auf andere. Aber ich finde, grundsätzlich ist es halt schon voll wichtig, dass man auf sich selbst Acht gibt. Guck mal, also eigentlich, wie heißt dieser schöne Begriff? Self-Care. Guck mal, Ego und egoistisch und Self-Care ist das Gleiche. Hallo, excuse me, wir haben 2022. Es ist das Gleiche. Und es ist einfach nur, das eine ist der schöne Begriff, das andere der negative Begriff. Ich habe schon häufig auch mit meiner Freundin darüber gesprochen. Ich habe gesagt, ich bin ein egoistischer Mensch und es ist auch richtig so. Und ich finde, dass es nicht so ein negativer Begriff ist, so, weil man muss einfach und zwar habe ich das häufiger, das klingt jetzt voll falsch, aber ich habe das häufiger in Situationen gesagt, wo es eher darum ging, dass ich mir zu sehr Gedanken für andere Menschen mache. Ich möchte, dass es anderen Menschen gut geht und zu wenig auf mich selbst Acht gebe. Und habe ich aber gesagt, aber es ist eigentlich gar nicht so, weil ich mache das schon aus egoistischen Gründen, weil ich fühle mich am Ende besser, wenn ich weiß, dass es den Menschen um mich herum gut geht. Ich möchte, dass es allen um mich herum gut geht, weil dann geht es mir gut. Also im Endeffekt, wenn ich was Gutes für andere machen, für andere Menschen machen möchte, ist es auch egoistisch.
Ja, ich glaube, dann kann man natürlich sagen, wir hatten das Thema, glaube ich, schon mal hier, kommt mir gerade bekannt vor, dass ja irgendwie alles, was man macht, immer irgendwie einen egoistischen Beigeschmack auch hat. Ich glaube, ich finde, es gibt so zwei unterschiedliche Egoismenstadien. Einmal so dieses von Falco besungene, die ganze Welt dreht sich um mich, denn ich bin nur ein Egoist. So, das sind dann diese Kernarschlöcher. Oder eben, wie du es gerade beschrieben hast, mir geht's gut, wenn es allen anderen in meinem Umfeld umgeht, ist für mich dann nicht dieselbe egoistische Nummer wie die gerade beschriebene. Deswegen, ich bin auch gerade stutzig geworden. Also wirklich innerlich habe ich getobt, als du meintest, du bist ein egoistischer Mensch, weil ich finde, du bist so ein also wie in der Bibel beschrieben, Nächstenliebe, da taucht immer mal vor meinem inneren Auge ein Bild von dir auf, wirklich. Also wie du mich auch hier die letzten 2 Jahre mitgeschliffen hast und sowas. Nee, das würde ich nicht sagen.
Aber ich finde das okay, sich einzugestehen, dass man das sozusagen ja schon das Allermeiste, was man macht, macht, weil man sich danach selbst besser fühlt. Selbst wenn du ganz selbstlos irgendwelche Tiere irgendwo, streunende Hunde oder Katzen irgendwo einsammelst und die aufpäppelst oder zum Tierheim bringst oder dich im Tierheim engagierst und sowas. Also so, wo es wirklich sozusagen, wo man sagt, das ist wirklich selbstlos. Selbst das macht man ja eigentlich, weil es einem selbst damit besser geht.
Naja, aber guck mal, nehmen wir mal an, du fragst mich an einem Samstagmorgen, du kannst mir morgen beim Umzug helfen, ja? So, 45. Stock ohne Fahrstuhl, ich habe eine 300 Quadratmeter Wohnung und einen ganz tollen antiken Schrank, der müsste ganz vorsichtig angerührt werden. So, dann sage ich natürlich, versuche ich natürlich auch erstmal Ausreden zu finden, aber weil ich dich natürlich mag, sage ich dann, ja gut, komm, ich helfe dir. Und da kann ich ganz klar sagen, ich helfe dir nicht, weil am Ende des Tages habe ich auch was davon. Ja doch, wobei es können natürlich Menschen geben, die dann natürlich sagen, aber guck mal, so denke ich zum Beispiel gar nicht, weil ich dir jetzt beim Umzug geholfen habe, da habe ich was gut bei dir. Das gibt's ja auch
nicht
noch.
Ja, nicht so direkt, das ist schon sehr kalt,
nein,
so meine ich
aber,
das nicht.
Aber nee, warte mal, aber ich helfe dir, weil da geht es dir gut und klar kannst du jetzt sagen, ja, dadurch geht es mir auch gut, weil unsere Freundschaft irgendwie gewinnt dadurch, aber das ist doch, also sorry, aber da könnte ich drauf verzichten, dann penne ich am Sonntag lieber aus, also so wie, sondern es ist dann wirklich schon, ich möchte
ich auf die Freundschaft verzichten, ich will lieber ausschlafen.
Ja, natürlich, ich möchte dir, Felix, am Sonntag helfen, das finde ich schon sehr uneigennützig, ehrlich gesagt.
Ja, da hast du schon ein gutes Beispiel rausgesucht, ich finde aber selbst da, das zahlt halt alles auf die Freundschaft ein, weißt du, das macht man alles, weil man dadurch halt, du weißt dadurch, also warte, wer zieht jetzt um? Ich zieh um, ne? Mhm. Ich zieh um und du hilfst mir. So, wenn du mir dann hilfst, dann weißt du, dass ich weiß, dass ich mich auf dich verlassen kann und andersherum gilt das dann ja auch in der Freundschaft, weißt du? Dass man sich aufeinander verlassen kann, dass man weiß, und darum geht es jetzt nicht so, oh, wenn ich dann umziehe, dann hilft er auch so ganz kalt das gegen, so Auge um Auge, Zahn um Zahn. Aber ich finde, das sind einfach Gesten, die man halt macht, um sich und nicht nur Gesten, sondern eben, dass man wirklich auch was macht, weißt du, seinen Sonntag dafür aufgibt, so vielleicht den einzigen richtig freien Tag, den man hat, um dabei zu helfen. Das ist voll viel wert, dass man halt einer Person schenkt, die einem wichtig ist, aber das macht man eben auch, weil einem diese Freundschaft so wichtig ist, weil einem diese Freundschaft gut tut und weil einem gut tut, dass man weiß eigentlich, hey, das würde der andere für mich auch machen. Nicht, weil man weiß, ey, ich brauche da eine Arbeitskraft, die mir hilft, auch umzuziehen, weißt du, aber einfach so, alles, was ich gerade tue, weiß ich, würde ich auch zurückbekommen und das ist einfach ein gutes Gefühl und darum geht's wieder. Es ist am Ende wieder ein gutes Gefühl für dich selbst, auch wenn es anstrengend ist, weil am Ende des Tages sitzt du mit einem Bierchen zusammen, hast alles geschafft und und weißt, wofür es war.
Ja, ich glaube, dass der wirklich wichtige Unterschied dieses Nur ist. Ich glaube, dass ein Egoist oder auch egozentrische Menschen sehr, also einfach nur wirklich an sich denken, die nur danach gehen, was ist für mich jetzt gerade das Wichtige, was macht mir Spaß, ich möchte ausschlafen, mir doch völlig egal, die auch vermutlich so eine Empathielosigkeit mit einspielt und ich glaube, das ist der Unterschied und wenn du dann trotzdem dieses nur streichst und es geht mir natürlich auch um mich, aber auch um andere Menschen. Ich glaube, das ist dann schon der feine Unterschied, weswegen ich nicht von dem Egoismus, glaube ich, in dieser Situation sprechen würde, von vielleicht einem egoistischen Topping, einem egoistischen, wie nennt man das nochmal, was man so in Kaffee reintut. So diese Karamell, so Sirup, genau. Weißt du, so das ist es vielleicht, aber was bleibt, es ist im Grunde, es ist immer noch ein Kaffee, es ist immer noch eine grundsolide Freundschaft und es kommt halt leichtes egoistisches Topping obendrauf, weil ich ich davon auch was profitiere. Aber im Endeffekt machst du doch alles aus dem Leben dann irgendwie aus egoistischen Gründen. Dafür
ja, so meine ich das. Ja, so meine ich das. So meine ich das. Man macht doch am Ende alles, weil es einem selbst dann besser geht, weil
ja.
Weil es sich gut anfühlt, weil es sich richtig anfühlt. Was sich richtig anfühlt, fühlt sich gut an.
Ja.
Und das ist in Ordnung.
Und, aber da finde ich die Begrifflichkeit egoistisch.
Weil egoistisch so negativ besetzt ist. Aber wir brauchen ein neues Wort vielleicht.
Ja. Den,
aber was ist es? Vorschläge auf Instagram bitte mal.
Ja, Vorschläge auf Instagram bitte, ja. Ja. Ist so ein bisschen wie früher auf der Tetra-Packung, das weiß ich noch, da war ich irgendwie 10 oder so. Es muss so um 99, 2000 gewesen sein. Gab es eine deutschlandweite Umfrage, wo Leute einreichen sollten, einen Begriff für man hat keinen Durst mehr. Klar, wenn man gegessen hat und man ist irgendwie ne, nicht mehr hungrig, dann ist man satt. So, aber was ist, wenn man, ich möchte nichts mehr trinken? Was dann? Und da gab es einen deutschlandweiten Ausschrei damals. Ich sagte, die Deutschland wirklich rotierte. Und ich habe letztens noch mit jemandem drüber gesprochen, die wusste diese Begrifflichkeit nämlich dann, weil es tatsächlich so dann auch wohl in den Duden eingegangen ist. Aber ich weiß es gerade nicht mehr. Ich weiß auch überhaupt nicht, wie ich drauf kam. Eigentlich auch eine mega langweilige Geschichte.
Nein, finde ich gut, aber
Sitt,
du hast...
Sitt! Ich bin
man
Sitt.
Ist Sitt!
Ja, ich bin Sitt, ich bin Sitt.
Das hört sich an wie das Jugendwort des Jahres.
Ja, Sus.
Sus. Okay. Sus, stimmt. Sitt. Hast du gerade Sus gesagt?
Ja, ich bin... Ja, ja. Oh Mann, dabei wirst du mit TikTok wirklich jeden Tag 7-mal reingespült hier. Ja.
Als ob du auch nie Among Us oder irgendwas gespielt hast.
Nee, das habe ich auch nicht. Aber weißt du, wo ich jetzt eingeladen wurde?
Nee.
Ich bin aus den Latschen gefallen. Ich habe, ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast erzählt hätte, ob ich das eigentlich überhaupt erzählen darf. Ich mache es einfach. Ich habe bei der Gamescom, bin ich auf Stegi getroffen. Das hatte ich, glaube ich, erzählt. Ja, ne? Genau. Und Stegi ist ja immer noch groß dabei bei Craft Attack, weißt du? Ja. Und die machen jetzt Craft Attack 10, das große Jubiläum. Und dann habe ich gesagt, ja komm, setz mich mal auf die Liste. Und die haben immer noch, genau wie bei Craft Attack 1, so ein Nominierungssystem, wo dann wirklich die Mehrzahl ist. Man braucht halt schon wirklich die Mehrheit, um irgendwie reingevotet zu werden. Und ich habe es geschafft und bin jetzt in Craft Attack 10. Und ich weiß noch nicht genau so wirklich, was ich damit anfange. Aber ich fand es irgendwie lustig, weil mich das immer wieder überrascht, wie viele Leute mich doch immer noch darauf ansprechen, auf unsere Craft Attack Folgen damals, auf mein Badezimmer. Ich habe damals ein Badezimmer gebaut. Wir reden von Minecraft übrigens. Craft Attack ist ein Minecraft Multiplayer-Projekt, was damals Felix mit gestartet hat, irgendwie 2014 oder sowas. Ja. Und ich habe damals den Bergi Mancharo gebaut, so einen riesigen Berg, und hatte da ein Badezimmer, das ich quasi gespiegelt auf die andere Seite gebaut habe und dann statt einem Spiegel halt eine Glasscheibe dazwischen. Und die Leute sind ausgeflippt, da wow, Bergi, was ist das? Ist das noch Minecraft? Und da habe ich auch drauf angesprochen. War nur 14 Folgen, aber es war auch so neben GTA unser erstes großes Let's Play Together, um es mal so zu nennen. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie ich darauf kam jetzt irgendwie, also wegen Among Us und sowas, ja, dass ich da jetzt mal wieder
wieder am Zocken bist.
Wieder am Zocken bin, ja. Ich weiß auch gar nicht, wer da alles so dabei ist. Bist du dabei? Nee, leider nicht, nee. Ne? Mann, ey, das wäre...
Ich habe jetzt auch wirklich einfach so ein Soft-Ending gemacht von meiner Gaming-Karriere, ne? Also...
Ja, so einen richtigen Abschluss hast du nicht wann hast du, nee, was war das letzte Video? Nee,
traurig. Ich brauche irgendeine Formel-1-Folge. Aber schon vom letzten Formel-1-Spiel, nicht das aktuellste. Ja, oder sogar allein, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nee, vielleicht auch wahrscheinlich mit dem Pete zusammen. Aber es ist eigentlich, deswegen sage ich Soft-Ending, weil es ist noch kein richtiges Ende.
Nee.
Vielleicht kommt es nochmal. Ich will nicht ausschließen, dass ich irgendwann auch nochmal irgendwie richtig Let's Plays mache. GTA 6, ja, da kamen ja die Leaks vor ein paar Wochen. Also da habe ich schon richtig Bock drauf, weil ich weiß, wie ich 2013, als es rauskam, da bin ich gerade umgezogen, da habe ich gerade mein Abi fertig gemacht. Das war so ein Umschwung in meinem Leben. Bin mit dem Zug dann hier nach Köln gefahren, vorher noch mit dem Auto meiner Mutter, und die Sachen hier hingebracht, mit meinem Bruder, der mir beim Umzug geholfen hat.
Grüße.
Und dann haben wir nicht eine Sache von Ikea aufgebaut an diesem Wochenende, sondern wir waren nur in Bars und haben getrunken und gechillt und im Park und alles. Ich habe extra meinen Bruder mitgenommen. Deswegen kam dann eine Woche später Taddle, Flo vloggt, ich glaube auch Adi. Die haben bei mir übernachtet und dann haben wir ein paar Sachen zusammen aufgebaut. Und so habe ich immer nach und nach, waren Freunde bei mir und wir haben immer eine Sache aufgebaut. Und dann war wirklich nach ein paar Monaten meine Wohnung fast fertig. Aber wie kam ich jetzt darauf?
Wegen GTA wolltest du gerade.
Weil so habe ich, ja, da ging es mit GTA los. Weil das weiß ich noch, da habe ich wirklich halt einfach im ich hatte keine Konsole und es kam nur für Konsolen raus. Und dann habe ich hier wirklich im Mediamarkt mit Rolltreppe in Köln, weiß ich noch, wie ich da gefahren bin, weil da war ich auch noch auf der Suche nach einer Schelle für eine Waschmaschine, weil meine Waschmaschine habe ich mit Rewe angeschlossen und es hat nicht funktioniert, zum ersten Mal angemacht, irgendeine Transportsicherung nicht rausgemacht und ich stand in der Küche, also unter dem Küchen, wie bei dir auch, unter dem Küchen, unter der Ablage und die ganze Küche hat gewackelt und vibriert. Die ganze Waschmaschine so gesprungen ist, aber halt nirgendwo hin konnte und dann fast die Küche auseinandergenommen. Also, Ei. Aber das war das, und dann genau, brauchte ich irgendwie auch noch eine Stelle dafür in dem Zeitraum. Und die habe ich auch bei Mediamarkt gesucht. Und da gab es dann so ein Bundle-Angebot von so einer Xbox 360 mit GTA. Und das habe ich dann, glaube ich, da geholt. Oder ich habe schon mal die Xbox geholt, damit ich dann überhaupt starten kann an dem Tag, wo es dann irgendwie um 0 Uhr losging oder so. Weil es war ja schon Let's Play-Zeit, weißt du? Es war halt auch so, da war wirklich dein Game-Releases, wann es losgeht, waren so wichtige Daten, weil man genau dann anfangen musste, sofort spielen, sofort aufnehmen, sofort als erster hochladen, wenn es geht. Darum ging es halt. Das war alles, worauf man sich fokussiert hat.
Ich glaube, GTA Online war auch so mit der größte Hype, den ich damals jemals mitgemacht habe, weil ich einfach dachte, immer GTA, perfektes Online-Spiel, so eine absolute Traumvorstellung und plötzlich gab es diesen Modus und ich weiß noch, wie ich dann am Tag des Releases irgendwie spielen wollte, auch wie du gerade gesagt hast, Pressure, es muss schnell ein Video hochladen und ich habe irgendwie eine Stunde lang wirklich nur vor diesem Serverproblem irgendwie gestanden und immer wieder connected, dann wieder disconnected.
Ja, das ging am Anfang
nicht. Das ging überhaupt nicht, es war komplett.
So ein komisches Menü hatte man den Spieler, da musste irgendwelche Missionen machen, musste man die wieder neu machen, weil es abgestürzt war.
Dann musste wieder einen neuen Charakter erstellen und sowas. Ich habe das einfach trotzdem, irgendwie eine Stunde habe ich einfach hochgeladen. Von diesen ganzen Problemen war mein erster GTA Online-Part. Aber es hat so sau viel Spaß gemacht. Ich habe dieses GTA Online geliebt. Ich spiele es ja immer noch irgendwie ab an meinen Jungs und sowas hier. Ich finde immer noch, also für mich ist halt leider Gott, ich muss es mal aussprechen. GTA Online ist für mich trotzdem gestorben in dem Moment, wo dieses beschissene fliegende Motorrad mit den Lenkraketen kam. Also es gibt nichts Schlimmeres als, also das verstehe ich auch nicht, was.
Ja, jetzt haben sie kaputt gemacht, finde ich auch. Das hat
super nichts, anstrengend.
Das hat nichts mehr mit GTA zu
nein,
tun.
Nein.
Also es macht einfach keinen Spaß mehr, weil jeder einfach von A nach B voll schnell damit und die ganze Zeit wird geschossen und alles kaputt gemacht und ist nicht das Gleiche. Und ich weiß noch, wie hyped ich war, als diese allerersten GTA Online-Trailer rauskam und man irgendwie in seinem Apartment war.
Und draußen sind die Jets lang geflogen.
Also, ja. Das passiert nicht, also praktisch nicht. Also es gibt schon viele geile Momente, die passieren, aber man chillt halt eigentlich nicht in seinem Apartment.
Ja, das stimmt schon. Aber deswegen, ey, fand ich GTA Roleplay halt so geil. Ich finde, das macht so Spaß, einfach mal abends gemütlich in so eine Roleplay-Situation irgendwie reinzugehen. Weil dann hast du das nämlich auch, dass man sich irgendwie in so einem Apartment trifft und dann redet man miteinander, weißt du, draußen irgendwie explodiert was, unten fahren doch irgendwie Polizisten lang und so. Und das fühlt sich, ich finde wirklich, GTA ist ein geiles Spiel für Roleplay. Wie gesagt, haben wir beide ja auch ausprobiert. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, weil das war ja eigentlich das eigentliche Thema, ich glaube auf jeden Fall, dass deine Let's Play-Karriere noch nicht vorbei ist, denn ich würde auf jeden Fall noch mal gerne irgendwann ein kleines, feines Let's Play mit dir gemeinsam machen. Irgendwas Entspanntes, weißt du, nicht was mega, ich hätte gerne so ein Detective-Spiel oder vielleicht auch so ein bisschen Escape Room-mäßig oder sowas, weißt du, wo beide so Detective von der Lade und Bergmann, weißt du, wir müssen uns so ein bisschen durchwuseln, so teammäßig. Kennst du hier, das habe ich mit Dario, mit Delay mal gespielt, dieses We Were Here Too, glaube ich, heißt das oder so, wo du wo man sich immer über so ein Mikrofon gegenseitig halt sagen muss, was man sieht und da muss man sich über ein Mikrofon, ohne dass man visuellen Kontakt hat, eben durch verschiedene Rätsel durchlotsen. Absolute Katastrophe, weil ich überhaupt nicht erklären kann. Aber sowas könnte ich mir auch mal cool vorstellen, weißt du? Also so. Oder bist du jetzt auch so in dem Status, dass du sagst, ich will aber auch nichts mehr hochladen, weil sonst ist die Erwartungshaltung zu hoch.
Nö, ist mir egal.
Okay, sehr einfach gut. Wieder
hoch. Ich habe auch schon monatelang Pause vorher mal gemacht und dann irgendwann wieder Formel 1 hochgeladen, weil ich Bock drauf hatte.
Ja, sehr
ist
gut.
Halt für mich echt cool, weil ich das halt 2016 dann in weiser Voraussicht getrennt habe, die Kanäle. Yeah. Und halt dann Gaming nicht mehr auf dem Hauptkanal hatte. Und dadurch ist für mich echt so, ist es einfach richtig cool, finde ich, dass ich Gaming als Hobby so habe. Genauso wie der Podcast für mich ein Hobby ist. Das ist einfach so cool, dass ich das so abtrennen kann. Natürlich ist irgendwo Teil vom Job und so weiter. Aber man muss auch dazu sagen, Props an Baggy, der schneidet nämlich immer alles. Also ich bin da wirklich, kann wirklich mich auf den schönen Teil, sag ich mal, konzentrieren. Und das macht mir der Podcast nochmal mehr Spaß. Weil es für mich einfach so ein richtiges, also ich kann das für mich so schieben in die Kategorie Hobby. Und das finde ich richtig geil. Und das möchte ich bei Gaming auch mal. Ich habe keinen Bock eigentlich nochmal das Gaming So, Arbeit ist für mich, weil wenn du 4 Gaming-Videos am Tag hochlädst und drauf wartest, wann das Spiel released wird, um dann der Erste zu sein, der aufnimmt, schnell hochladen, das ist dann einfach Arbeit. Und das, ich bin sehr froh, dass es sozusagen jetzt wieder Gaming für mich der Hobby-Teil ist. Und wenn ich natürlich da mal irgendwie, bin ich auch mal wieder bei irgendeinem Stream dabei oder so, dann ist das aber, fühlt sich nicht so wie Arbeit an, weil es halt einfach nicht diese Regelmäßigkeit, nicht diese Verpflichtung hat. Das ist eigentlich so der Hauptunterschied, dass man keine Verpflichtungen hat in den Bereichen.
Hast du denn mal die letzten Wochen irgendwas gezockt? Also abgesehen jetzt hier von Batman, was wir uns angeschaut hatten?
Außer Simulator bin ich gefahren, sonst nix.
Okay. Aber wäre nicht auch Stray oder sowas so ein Spiel für dich gewesen? Das mit der Katze, wo du durch diese Cyberpunk-Welt irgendwie so durchhüpfst und sowas. Und 3-4 Stunden No-Brainer.
Kenne ich gar nicht. Das ist ein geiles Spiel.
Total. Also es passiert nicht viel, du bist einfach nur eine Katze und musst halt irgendwie eine Stadt erkunden, aber
halt
es ist halt so ein Walking-Simulator.
Ich mache so wenig Singleplayer-Sachen. Ich mache eigentlich fast alles, wo du Koop zumindest machen kannst oder richtig halt so Warzone, wo du richtig mit mehreren Leuten irgendwie zusammen Squad gegen noch andere Menschen spielst.
Warzone?
Ja.
Call of Duty?
Ja, natürlich.
Echt? Felix Vollerladen sitzt auf der Couch mit so einem Headset und spielt mit irgendwelchen 13-jährigen Russen an Call of Duty oder was?
Ist das hier irgendwie so ein entspanntes Ding? Ich sitze am Schreibtisch und bin hoch angespannt. Natürlich habe ich ein Headset auf, habe ein gutes Mikro vor meiner Nase. Und natürlich spiele ich nicht mit dem Gamepad, sondern am PC spiele ich das.
Okay, krass. Das hätte ich nicht gedacht.
Klar. Shooter-Fan der alten Stunde bin ich. Bin in Battlefield 2 aufgewachsen.
Mit Battlefield 2, ach, gute alte
Zeit. Ja, weißt du noch, wie geil es war, wenn man Commander war und dann konnte man nämlich von oben, konnte man Supplies droppen und Airstrikes und alles. Yeah. Gab es leider nicht mehr so einen Modus.
Also ich glaube, das war mit das erste Spiel, wo dann auch das C4 an dem Humvee dran anbringen konntest.
Ja,
wo es dran und dann immer auf die Gegner drauf los und dann rausgesprungen und gezündet.
Ja. Und es war mit das erste Spiel, jetzt abgesehen von sowas wie WoW, aber das erste Spiel in dem Rahmen mit so irgendwie 128 Spielern auf dem Server oder so.
Yeah.
Oder 64 zumindest. Yeah. Auf jeden Fall so für die damalige Zeit war es wahnsinnig, wie viele Spieler da auf einmal drauf waren. So wie jetzt halt geht ja online, weißt du? Da sind es ja sogar weniger, da sind es nur 30. Yeah. Aber wo sich so anfühlt, ey, das sind voll viele, weil du siehst irgendwie Autos durchfahren und ein Flugzeug kommt und da laufen Leute. Das war so eine ganz krasse neue Welt auf dem Laptop damals. Und dann Call of Duty Modern Warfare 2. Damit ging es dann richtig.
Ja, habe ich jetzt kurz Bock gehabt eigentlich, dass mir auch, weil ich so hindringend auch nach Konsolenspielen gesucht habe, die ich auf der Couch spielen kann, war dann kurz überlegen, irgendwie spiele ich jetzt einen Ego-Shooter auf einer Konsole, habe es dann gelassen, wollte mir eigentlich jetzt das neue Call of Duty holen, weil ich so Bock zu ballern hatte, weißt du? Und habe mir dann aber doch einfach die Kampagne in so einem 6-Stunden Walkthrough irgendwie kurz durchgeskippt und dachte, ja gut, alles klar, passt schon, jetzt auch wieder komplett raus.
Ja, aber du musst ja nicht mal kaufen, ist doch kostenlos. Die Warzone, der Warzone-Teil, meine
ich. Ach so, ja, nee, Competition Multiplayer bin ich sowieso raus. Da hab ich nicht die Muße für.
Da, das macht Bock, das ist geil. Man verliert immer wieder. Die ganze Zeit verlierst du und verlierst du und verlierst du. Darüber hatten wir auch gesprochen, oder? Über das ganze so Glücksspiel-Ding. Weil du dann den Kick aber bekommst, den du einmal gewinnst. Weißt du, wenn du einmal in so einem Battle-Royale-Ding, auch früher bei Fortnite oder so, oder Apex, wenn du halt einmal den Sieg holst, das ist so krass dann. Und dann, also für jemanden wie mich, weißt du, sind wahrscheinlich
psychologisch auch höchst interessant.
Die jeden Tag einen Win holen, weißt du, für mich ist wirklich, wenn man einmal einen Win holt an einem Gaming-Abend, ist halt so krass. Und selbst der zweite und dritte Platz fühlt sich schon besser an, aber ist auch immer so, oh, nicht geschafft. Und noch eine Runde. Und dann zockst du weiter. Und irgendeiner aus der Freundesgruppe sagt dann, nee, so, ich mach für heute Schluss. Und du so, nein, komm, eine Runde noch, ich hab's gefühlt, es wird's jetzt. Und dann spielst du wieder, bist direkt am Anfang abgeballert. Ah, ich liebe zocken immer noch.
Total, aber ich habe, glaube ich, mir fehlt dieses Competition-Gehen irgendwie. Ich bin immer dann eher so trotzig und, oh nee, will ich nicht. Ist so ein bisschen wie früher in der Schule, weißt du, wenn irgendwie eine leichte Frage vom Lehrer gestellt wurde, von der Lehrerin, und man hat vor dem Unterricht schon gehört, man steht hart auf der Kippe und sollte sich schleunigst mal irgendwie mündlich beteiligen. Und dann wird eine relativ leichte Frage gestellt, die man natürlich weiß, die Antwort drauf, aber man meldet sich nicht, weil es ist zu leicht. Nee, wenn, dann will ich auch eine Antwort. Weißt du, dann meldet sich wieder irgendwie der Streber oder die Streberin von hinten, die dann wieder hier einen Einser-Durchschnitt hat und man selber irgendwie wird der Schule verwiesen, wenn man auf dem Klo geraucht hat. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, dass mir halt so dieses Trotzige...
Kurze Exkurs in die Kindheit, sechste Klasse.
Genau. dass ich halt immer irgendwie, auch bei so Fortnite, immer habe irgendwie so, ah oh nee, die anderen sind viel besser, ja nee, ach nee, oh sorry, oh, du kannst ja so toll bauen, ja, dann mache ich jetzt irgendwie, guck mal hier. Und dann manipuliere ich das eher so selber, dass ich mir sage, ja, knall mich noch ab. Ich habe so nicht diese Dieses kompetitive ist mir so ein bisschen verloren gegangen. Habe ich nie gelernt.
Also es hört sich ein bisschen an, wie als ich mit meinen Geschwistern früher in der Schulzeit nach der Schule dann auf den Fußballplatz gegangen bin. Kuhwiese hieß es, weil da waren eigentlich nie Kühe.
Das hast du erzählt letztes Mal.
Ja, ich weiß nicht, warum es Kuhwiese hieß. Aber da kennst du die Story.
Vermutlich die 1000 Kühe verendet. Das ist also Kuhgrab eigentlich, Kuhfriedhof.
Aber es wird immer in meinem Gehirn drin bleiben, weißt du, weil das halt echt mehrfach passiert ist. Auch nicht nur mit meinen Geschwistern, auch mit anderen Kindern aus dem Dorf so, dass dann irgendjemand verliert und demjenigen gehörte dann der einzige Ball, den wir da hatten. Und dann sagt die Person halt so, ich gehe nach Hause. Einfach weil sie verliert und nimmt den Ball mit und du kannst nicht weiterspielen. Es war wirklich, nee, das ist ja wirklich eine reine Trotzreaktion, genau wie du es eigentlich gerade beschrieben hast. Bist du auch so ein Ballwegnehmer, ich gehe nach Hause, wenn ich verliere, Typ?
Ich würde sagen, früher war ich das, kann ich mir gut vorstellen, ja. Also ich muss natürlich dazu sagen, ich war sowieso das Kind, das nie irgendwas hatte, also deswegen gab es, glaube ich, die Situation nicht, dass ich mal der mit dem Ball war.
Weißt du, das Schlimmste war, wenn man nicht mal den Ball weggenommen hat, aber wenn man die Tore weggenommen hat, wenn die Tore halt aus Klamotten gemacht und meistens hat man irgendwie vergessen und dann hat man schon sein Trikot ausgezogen, damit man damit und hat Oberkörper freigespielt, damit man wenigstens ein Tor hatte und dann wurde irgendwie das Letzte, was man brauchte, irgendwie wurde einem weggenommen und dann hatte man noch einen Ball, aber hatte kein Tor mehr.
Ey, Felix, ich muss noch was erzählen. Ich hab's, es ist schon ein paar Tage her, ich hab's eigentlich psychologisch schon gut aufbereitet in alle verschiedenen Richtungen, die es gibt, will sie aber trotzdem einfach anhand der Vollständigkeit hier erzählt haben. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ich bin eine große Ankündigung jetzt hier.
Ja, es ist nichts mega krasses, aber es ist vielleicht auch ein kleiner Einblick für die Leute, die sich fragen, wie tickt eigentlich so Tim? Okay, pass auf. Also, Montag, genau vor einer Woche. Ich habe immer Montag Spieleabend mit hier mein Kollegen aus Hamburg. Und es ist 12 Uhr, wir beenden den Spieleabend, ich gehe ins Bad.
Was heißt Spieleabend? Brettspiele oder?
Nee, über Internet, über Discord und dann spielen wir irgendwas und quatschen einfach nur, wie die Woche war oder sowas. Genau. Ich bin im Bad, mach mich fertig, bin so 10 Minuten, mach dann meine Beauty-Self-Care, bin ja auch ein Cremer und sowas, schön Gesicht und bla 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 und gehe aus dem Badezimmer raus. Und während ich aus dem Badezimmer rausgehe, merke ich, Moment mal, irgendwas war da im Augenwinkel. Und man kennt das ja, wenn man irgendwo ist, wo man total vertraut ist und sowas, du weißt genau, wenn irgendwo sich was geändert hat oder sowas, man erkennt das. Irgendwas war im Augenwinkel an der rechten Wand. Da denke ich mir, okay, alles klar, ist das Badezimmerfenster auf, vermutlich wieder irgendwie ein Schuster oder sowas, hat man ja schon ein paar Mal gehabt. Ich bin aber trotzdem, weil ich weiß, ich habe Schiss vor Insekten und sowas, nicht so langsam reingegangen, sondern ich bin so reingehechtet irgendwie. Und,
wenn du Angst hast, hechtest du rein in den
weil,
Raum?
Weil dieses Objekt direkt neben der Tür war, auf der linken Seite. Um wieder weit weg zu sein, hechte ich in diesen Raum rein. Und ich bin im Badezimmer, direkt bei der Badewanne quasi, ist ganz am Ende dann des Badezimmers, drehe mich um. Badezimmer ist nicht groß, 2 Meter oder so. Und gucke an die Wand und sehe die mit Abstand größte Spinne, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe immer Schiss vor Spinnen gehabt, aber das war Next Level Shit. Ich war richtig geschockt und dachte dann, okay, diese Spinne muss weg. Was machst du normalerweise? Normalerweise, ich weiß, und das ist jetzt, ich mache mich jetzt ganz unbeliebt bei Tierschützern, und man soll Spinnen irgendwie diesen Nutztiere, ich weiß, die tun auch sehr, sehr viel, man sollte sie eigentlich rauslegen, aber mein erster Instinkt ist, ich oder die Spinne. So, die Spinne muss weg. Und
hättest du einfach die Wohnung abbrennen können, das würden die meisten machen, wenn sie so eine große Spinne da haben.
Nehm nichts vorweg.
Oh nein, was kommt jetzt?
Normalerweise, wenn die Spinne irgendwie da ist, dann, wenn das kleine Spinnen sind, dann ist es in Ordnung. Aber wenn die schon größer sind, dann nehme ich schon mal irgendwie ein Tuch und dann zack, ne, weg. Aber ich dachte mir, die ist so dermaßen groß, das wird knacken, das wird keine Ahnung, es wird richtig eklig. Und das ging nicht. So, also bin ich wieder aus dem Badezimmer rausgehechtet und stehe im Flur und habe im Flur durch den Türschlitz ins Badezimmer einen direkten Blick auf 3 von 8 Spinnenbeinen, ja, die wirklich lang waren, Felix. Also ich glaube, das ganze Ding war irgendwie schon locker so groß.
Nein!
Irgendwie. Ja, doch. Also der Körper, der Körper vielleicht so irgendwie. Also ich nehme mal einen Spoiler vorweg. Es war tatsächlich die Nosferatu-Spinne, von der du vielleicht auch schon gelesen hast, weil sie sich nämlich, ja google mal, viel Spaß, weil sie nämlich sich nämlich seit mehreren Wochen, kommt aus dem südafrikanischen Raum, glaube ich, hier in Nordrhein-Westfalen niederlässt, weil die durch die Klimaveränderung und sowas, Begünstigung, aus irgendeinem Grund hier eben sich niedergelassen hat.
Alter, ist die groß.
Ja, und auch Bock hat zu bleiben halt. So, Und ich sehe dieses Ding und ich gucke durch den Türschlitz und mein erster Instinkt ist, ich brauche jemanden, der mich hier rausholt. Und dann fällt die Spinne runter von dieser Wand.
Was? Von alleine?
Ja, ja, sie rutscht so runter. So als hätte sie ihren Faden, als wäre jetzt gerissen ja. oder sowas. Sie kullert halt runter, ist auf dem Boden und rennt einmal so kurz in den Flur rein, dreht eine kleine Runde und geht wieder ins Badezimmer rein. Und eigentlich wieder in diese kleine Ecke. Ich so, alright. Ich drehe völlig durch und denke mir, okay, alles klar, jetzt oder nie. Realisiere in dem Moment, meine Weapon of Choice wird vermutlich ein Schuh sein. Weil ein Schuh ist Distanz, Schuhsohle ist hart. Ich kann damit einmal kräftig zuschlagen, dann ist das Ding erledigt. So, dann habe ich aber leider Gottes den Moment verpasst, weil ich mir zu viel Zeit gelassen habe. Ich habe mich zu sehr in diese Angst gesuhlt, weil als ich dann soweit war, mit Schuh präpariert und sowas, ich habe mich nicht getraut, ins Bad reinzugehen, habe deswegen über FaceTime einen Kumpel angerufen, habe mein Handy an einen sehr, sehr langen Besenstiel geklebt mit Panzertape und meinte zu dem Kumpel, bitte, ich zeig dir jetzt mal jede einzelne Ecke über Facecam, schau mal, über FaceTime, schau mal bitte, ob sie irgendwo ist. Halte diesen Stab halt ins Badezimmer rein, in jede einzelne Ecke und höre dann halt nach jeder Ecke, nee, da ist sie nicht. Ich so, oh nein, das kann nicht angehen. Bitte lass jetzt die Spinne nicht weg sein. Aufgelegt und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen, gehe ins Bad, gucke rein und die Spinne ist nirgendwo. Felix, und da wusste ich, alright, das es ist inzwischen 12:30, ich gehe nicht schlafen, solange diese Spinne hier ist. Das kann ich nicht. Und dann habe ich das einzig Richtige natürlich gemacht. Ich habe mir einen Stuhl genommen, mich in die Küche gesetzt gegenüber des Badezimmers und habe ungelogen eine Stunde lang auf diese Tür gestarrt, wie ein komplett Vollpsycho und darauf gewartet, dass diese Spinne rauskommt. Und irgendwann um 1 Uhr nachts, ich war auch einfach inzwischen so müde, habe ich realisiert, diese Spinne wird nicht kommen. Und dann ist das Allerschlimmste, was passiert. Du versuchst das ja für dich auch zu erklären. Dann dachte ich, okay, Moment mal. Was ist, wenn ich vielleicht zwei, drei Sekunden, als ich auf Handy gestarrt habe, sie dieses Zeitfenster genutzt hat, rausgekrabbelt ist, jetzt irgendwie in meinem Schlafzimmer ist oder irgendwo anders. Ist sie noch wirklich da? Habe ich mir das alles nur eingebildet? Ich fing sie wirklich an, irgendwie alles zu hinterfragen. Und dann habe ich gesagt, ich muss jetzt schlafen gehen. Habe das Panzertape genommen und die komplette Badezimmertür von oben bis unten komplett versiegelt. Schlüsselloch, wirklich auch, zack, Klebeband drauf. Dann habe ich mich ins Bett gelegt, habe noch 2 Stunden lang in Wikipedia mich informiert, wie Spinnen sich verhalten. Dass Spinnen sich natürlich vor allem in so Winkeln, in Ecken verstecken. Mhm. Ich kurz überlege, ob ich meine komplette Wohnung, mein komplettes Wohnungskonzept darauf auslege, dass es keine Ecken mehr gibt, dass ich nur noch Dinge in die Mitte der Räume stelle und alle Ecken irgendwie frei sind.
Und alle Wände rund.
Und alle Wände rund, so Oval Office mäßig. Und irgendwann war ich so erschöpft und exhausted, dass ich eingeschlafen bin. Und am nächsten Morgen kam dann eine Nachbarin vorbei. Und ich habe ihr das alles erklärt, ich habe ihr von den letzten Sichtungen erzählt, dieser Spinne. Und dann ging sie ins Badezimmer und unter meiner Anleitung aus sicherer Distanz in der Küche mit diesem Besenstiel bewaffnet, bat ich sie darum und beobachtete sie dabei. Und das muss wirklich ein tolles Bild gewesen sein, wie sie wirklich mein komplettes Badezimmer ausräumt.
Wie du von deiner Nachbarin gerettet wirst.
Ja. Wirklich, also großartige Heldenaktion. So, und sie räumt dieses Badezimmer aus, Stück für Stück, die Handtücher, ich habe so kleine Minischränke da und natürlich alles Mögliche. Und dann sagt sie irgendwann, ich glaube, die ist hier nicht. Also du musst dich so ein bisschen langsam auch mit der Situation auseinandersetzen, dass wir die hier nicht finden werden. Und dann dachte ich schon wirklich daran, das war der Moment, Felix, wo ich dachte, alright, Kammerjäger, dass der hier irgendwie eine mega Nervengasbombe irgendwie zündet in meiner Wohnung. Ich habe wirklich daran gedacht, so was ist, vielleicht ist das auch das Zeichen, jetzt auszuziehen. Also ich habe all diese Szenarien durchgespielt und plötzlich höre ich aus dem Badezimmer ein leises und dann ist tatsächlich die Spinne unter dem allerletzten Objekt, nämlich einer schwarzen Waage gewesen, in diesem Badezimmer. Ich hole meinen Schuh, ja, wir heben diese Waage hoch und da ist dieses Ding. Da ist diese Spinne. Und ich schlage wirklich wie ein Wahnsinniger mit Schrei auf diese Spinne drauf. Verfehle natürlich, weil ich nichts kann natürlich. Und dann schlage ich nochmal drauf, verfehle sie wieder. Und dann packt meine Nachbarin mit einer Souveränität den Staubsauger und saugt sie ein. Und ich weiß, jetzt, spätestens jetzt, wird der Aufschrei im größten sein, weil das ist für Spinnen wohl die größte Qual, eingesaugt zu werden. Aber Leute, wirklich, ich kann es nicht anders sagen, es war wirklich ich oder die Spinne. Und ich bin nicht stolz darauf. Und dann habe ich den Beutel sofort, wobei es so gelogen ist, sie hat den Beutel dann sofort in den Mülleimer getan, also in den Müllsack und dann sofort irgendwie runter in den Müll. Und dann konnte ich durchatmen.
Aber ich hätte jetzt gedacht, dass es komplett umsonst war, dass du nachts da gesessen hast und gewartet hast, bis sie rauskommt. Aber die Spinne war ja wirklich noch da.
Ja,
ich dachte,
ja.
Ich ich denke mir immer, ja, die ist halt weg. Also wenn ich eine Spinne sehe, ich hatte letztens auch eine sehr große auf Mallorca. Also Gott sei Dank, ich hatte eigentlich jetzt nur ein einziges Mal eine richtig große.
Oder auch als du in hier
in Indonesien, da waren
in
viele.
In Indonesien war's. Aber du bist so cool, du gehst da sogar mit dem Handy da dran, filmst die und kannst schlafen, wenn du weißt, diese Spinne ist gerade mit mir im Raum. Also absolut bemerkenswert.
Und ich wache am nächsten Morgen, also ich hatte ja eine, die hat irgendwie so einen Meter neben mir auf dem Boden war sie. Echt groß, größer als das, was du jetzt hattest, definitiv. Und am nächsten Morgen wache ich auf und sie ist immer noch da, an der exakt gleichen Stelle, hat sich nicht bewegt.
Okay, aber das ist doch gut. Schlimmer wäre es doch, wenn sie weg ist und du weißt nicht, wo
Nein,
sie ist.
Nein, ich hoffe, dass sie weg ist.
Ey, was? Guck mal, und das finde ich interessant aus psychologischen Gründen. Dir gibt es Beruhigung, wenn etwas weg ist, also jetzt mal namentlich die Spinne, aber da beginnt für mich der Horror, weil ich in dieser Unwissenheit bin. Ich weiß nicht, wo die Spinne ist. Und dann geht das Kopfkino los, die Theorie. Wo könnte sie da oder da sein? Während bei dir vielleicht eher dann aus dem Augen, aus dem Sinn, oder?
Ja, weil ich ja weiß, dass sie es nicht auf mich abgesehen hat. Das wäre was anderes, wenn ich wüsste, es ist eine giftige Spinne. Gut, da habe ich mir in Indonesien nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber grundsätzlich geht eine Spinne ja nicht auf Menschenjagd. Und wenn ich weiß, sie ist in meiner Nähe, ich sehe sie, dann habe ich mehr Sorge. Ich bin gerade beide um. Ja. Wenn ich weiß, dass sie nicht mehr da ist, dann wird sie sich ja wahrscheinlich nicht mehr in meiner Nähe aufhalten, weil sie ja weiß, ey, das ist ein größeres Raubtier, ich gehe mal lieber woanders hin.
Ja, verstehe ich. Deswegen liest man ja auch oft, so Spinnen haben mehr Angst vor Menschen und bla bla bla. Aber ich bin halt auch manchmal, also ich habe schon diese Momente der Grenzüberschreitung gehabt. Ich weiß noch, als ich nachts im Bett lag, eine Serie geschaut und plötzlich lief eine Spinne übers Bett. Wo ich eigentlich auch der festen Überzeugung war, Spinnen und Menschen haben den Deal, das Bett ist tabu. Aber das Bett war nicht tabu. Und tut mir leid, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich leider auch nicht frei von Pauschalisierung. Aber wenn eine Spinne diese Grenze überschritten hat, dann müssen alle anderen Spinnen dafür leiden. Und nochmal, ich weiß, dass das absolut nicht das richtige Verhalten war, diese Spinne zu töten. Nutztiere, sie hat bestimmt auch die ein oder andere Mücke gefressen oder sowas, aber das ist wirklich ein Krankheitsbild. Ich bin ein schwer kranker Mensch mit dieser Spinnenphobie. Und ich habe auf jeden Fall, das will ich noch kurz sagen, als Quintessenz, als Fazit, für mich, weil ich auch merke jetzt, wie ich so die letzten 4 Tage halt auch paranoid bin so ein bisschen. Ich gehe in jeden Raum, gucke irgendwie in das Badezimmer, gehe ich immer noch, als hätte da letzte Woche ein Doppelmord stattgefunden. Und das ist ja schon nicht gut. Also es ist ja schon sehr extrem. Und da habe ich für mich dann auch gemerkt, so ey, das muss ich auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und ich habe mich jetzt in 1,5 Wochen habe ich tatsächlich einen Termin, wo ich mich an die Spinnenphobie setze. Also es fängt dann so an mit Bildern anschauen, Videos anschauen und dann wird das tatsächlich weitergehen zu eine Spinne auch mal im Raum haben und eine Spinne anfassen. Aber vor allen Dingen, das haben wir schon über das Erstgespräch herausgefunden, wird es darauf hinauslaufen, dass eben auch mal eine Spinne im Raum ist, ich aber nicht weiß, wo sie ist. Und das hat mir am meisten Panik bereitet eben. Ja, und da bin ich sehr gespannt, ob das irgendwas hilft. Aber ich will das in Angriff nehmen, weil es kann nicht sein, dass mich so eine Spinnensichtung 3 Tage aus dem Leben ballert, weißt du?
Ja. Also ich habe eigentlich auch, würde ich sagen, eine Spinnenphobie ist wahrscheinlich übertrieben, ich weiß nicht, wie die Definition ist, aber ich habe auf jeden Fall, mein ganzer Körper reagiert, wenn ich eine Spinne sehe. Es ist sofort so. Weil es ist sofort, es zieht sich alles zusammen. Es ist kurz einmal Stopp alles und der Körper ist wie so im Kampfmodus oder im Fluchtmodus. Ich weiß auch nicht, was Kampf- oder Fluchtmodus. Auf jeden Fall ist der ganze Körper sofort in, Achtung, alles stehen und liegen lassen. Es ist gerade eine Spinne hier. Hallo, excuse me, wir haben 2022, hier ist eine Spinne. So, es geht gerade, das ist gerade Nummer 1 Fokus. Und dann kommt der rationale Felix wieder und sagt, ja gut, ich gucke jetzt mal kurz nicht hin, dann wird sie schon wieder weg sein und dann wird sie wahrscheinlich woanders sein.
Horror.
Aber es ist schon, dass sie am Anfang direkt einmal diesen Schock schon einmal
Das wird vermutlich die Überbleibsel evolutionär bedingt sein. Ne? Ich meine, wir Menschen mussten vermutlich früher vor Spinnen flüchten, weil die da noch viel giftiger waren. Und
viel größer waren.
Natürlich. Hallo, wir alle haben die Horrorfilme gesehen hier. Tarantel runter, Tarantel Tuntel, wie der Film auch immer hieß. Aber ich glaube, evolutionär bedingt ist das schon normal, dass man dieses Angstding getriggert bekommt. Und rational, klar, muss eigentlich niemand Angst vor sowas haben.
Ach, ich finde es echt, bin ich echt stolz auf mich, dass ich da schön rational denken kann, auch in solchen Situationen, weil im Endeffekt ist es die beste Lösung. Ich werde ja nicht, mir passiert nichts Böses, mir geht es nicht 3 Tage lang schlecht, ich muss keine Therapie machen, wo ich mich extra mit Spinnen auseinandersetzen muss.
Nee, natürlich. In Retrospektive wird mir ja auch bewusst, jetzt wo ich mich wieder beruhige und sowas, dass eventuell die ein oder andere Maßnahme, die ich getroffen habe, etwas übertrieben war. Aber in diesem Schockmoment, wie gesagt, denkst du ja auch nicht rational, sondern da völlig übertrieben. Ich würde nach wie vor sagen, ich möchte so eine Spinne nicht bei mir haben. Deswegen wäre jetzt der nächste Umkehrschluss vielleicht nochmal zu sagen, okay, man holt sich so eine Spinnenentsorgungsanlage. Gibt es ja so diese Dinger, wo du die dann draufhältst und dann schiebst du so einen Deckel hoch irgendwie und dann kannst du die, ohne dass du sie berührst, irgendwie entsorgen.
Ja, dann kommen sie wieder zurück zu dir. Also du kannst ja nicht jetzt mal ins Auto dich setzen und die nur damit die Spinne leben kann, um sie dann irgendwo in einem Waldstück auszusetzen. Weißt du, wie viele irgendwelche Insekten du auf der Fahrt bei deinem Auto dann wieder tötest?
Ja, das stimmt.
Das finde ich eben auch die Verhältnismäßigkeit. Also ich finde, du darfst Spinnen oder irgendwelche Insekten, die in deiner Wohnung, in deinem Wohnraum sind, die darfst du umbringen. Ist mir egal, ob die geschützt sind oder irgendwas. Wenn die in deinen Wohnraum eindringen und du da einfach keinen Bock drauf hast, dann musst du auch keinen irgendwie erst nochmal einen Staatsanwalt fragen und irgendwie erst einen Durchsuchungsbefehl haben oder sonstiges. Nein, das Ding ist vogelfrei.
Das sind, weißt du, das sind die polarisierenden Aussagen, die ich in diesem Podcast haben möchte, weißt du? Jetzt zittern gerade hier die zahlreiche Händchen auf vor den Endgeräten, weißt du? Und auf Instagram wird da losgelegt und sowas. Ja, also ich versuche es trotzdem einfach durch erstmal eine hermetische Abriegelung. Nicht so ganz im Extrem, aber zumindest, weißt du, so, man kann ja auch Fliegengitter anbringen und sowas. Und da in meiner Welt reicht das, um Spinnen rauszuhalten. Aber ansonsten bin ich da jetzt gerade vom Gefühl her bei dir, wenn diese Spinne in meinen... Es kommt halt drauf an, wenn es eine kleine, süße Spinne ist. Ich neige auch dazu, so Dinge ganz schnell so zu emotionalisieren, weißt du, indem ich denen vielleicht auch einen Namen gebe. Und ich wäre gerne in der Lage zu sagen, hallo, riesige, super tödliche, afrikanische Giftspinne. Ich nenne dich jetzt einfach mal Louis. Und mit Louis, weißt du, sobald es einen Namen hat, denke ich mir, ach, Louis, guck mal, wuselt wieder rum, hat wieder 3-4 Mücken getötet und sowas. Aber... Louis sieht halt trotzdem mega eklig aus. Das ist das
Problem. Es ist einfach tief in einem drin, wie du gesagt hast, evolutionär. Irgendwie war es wohl von Vorteil, dass wir Menschen Angst haben vor Spinnen und uns von denen fernhalten. Aber du bist schon beim richtigen Thema gewesen. Du hast das die Mücke genannt. Wieso reißen einen Mückenstiche eigentlich so aus dem Leben? Das sind so mini kleine Teile. Und wenn die dich ein, zweimal stechen am Knöchel, das ist einfach, es juckt halt tagelang. Tagelang kannst du dich nicht mehr irgendwie dann konzentrieren. Also irgendwie schon manchmal, aber irgendwie kommt es dann immer, weiß ich, ob es dann stärker juckt oder auf einmal der Kopf daran denkt. Ich werde wirklich, also ein Mückenstich, der so juckt, kann mich so krass nerven.
Das habe ich zum Beispiel halt gar nicht.
Tagelang.
Da habe ich letztens auch schon mal mit jemandem drüber gesprochen. Da habe ich auch gehört, irgendwie, oh, Mückenstiche sind so furchtbar. Mückenstiche sind, finde ich, also habe ich noch nie Probleme mit gehabt. Für mich ist der Stress das Geräusch der Mücke. Also das ist für mich das Allerschlimmste. Dieses das hat mich teilweise wirklich schon am Rande des Wahnsinns getrieben. Ich war eher froh, wenn die sich vollgesogen haben mit meinem dickflüssigen Blut und endlich Ruhe gegeben haben, weißt du?
Also es ist, für mich ist das auch schlimm, weil das halt auch die Vorahnung dafür ist, wenn ich jetzt nichts mache, werde ich zerstochen. Das ist halt das Ding. Und du findest ja aber die Mücke dann ja auch nicht, ne? Und es ist mitten in der Nacht, dann willst du auch nicht Licht anmachen. Und du weißt aber, wenn ich jetzt nichts mache, habe ich morgen die Stiche und die habe ich morgen, übermorgen, überübermorgen, vielleicht sogar am vierten Tag auch noch. Und es ist einfach so richtig. Ich habe gerade immer noch ein paar Mückenstiche und habe ich mir gestern Abend noch gedacht, die habe ich noch aus Mallorca und dann gestern war ich beim Rennen am Nürburgring und dann hat es halt nachts einfach da voll gejuckt. Und gerade jucken sie nicht, aber ich sehe sie noch, die Stiche. Das ist wirklich wie so ein Minitier, was frei herumfliegt. So viel Schmerz und Leid verursachen kann.
Ich zeig dir mal was. Weil du gerade gesagt hast, dass du das Licht nicht mehr anmachst. Wenn ich eine Mücke höre, ich springe sofort auf und suche wirklich 5 Minuten, 10 Minuten lang nach dieser Spinne, nach dieser Mücke. Weil ich kann nicht einschlafen, weil die immer wieder dann, vielleicht stinke ich auch so gut für die Mücken, dass sie dann auch nicht von mir ablassen können. Aber ich gehe nicht schlafen, solange die Mücken nicht wirklich in einer riesigen Blutlache an meiner Wand zerplatzt sind. Und dafür ist dieses Buch hier stellvertretend.
Oh mein Gott, das Mörderbuch mit so vielen Blutflecken hinten drauf. Ich finde super, dass du immer mit der Rückseite zuschlägst und die Vorderseite des Covers sieht noch 1A aus. Zeig mal das Buch, was das
für ein
Buch ist.
Ja, vor allem, guck mal, was für ein Buch das ist.
This book will change your life, tiny habits. Bam, bam, bam. Das ja. ändert auf jeden Fall das Leben der Mücken, aber sehr drastisch.
Diese dreckigen Mücken, wirklich. Also sind das auch Nutztiere? Nee, ne? Mücken kann ich wirklich...
Einfach scheiße. Kann man nicht Mücken ausrotten? Ich glaube, die darf man wirklich ausrotten. Ich glaube, Mücken sind
echt... Für irgendwas sind die vermutlich auch wieder gut. Dass sie irgendwie Krankheiten raussaugen aus dir und irgendwie bösen Menschen dann wieder reinstecken.
Nein, die saugen die nicht aus dir raus, also sie übernehmen vielleicht ein paar von den Erregern und lassen sie ja beim nächsten wieder da. Also das...
Gibt es einen Unterschied zwischen... Was ist der Unterschied zwischen Moskitos und Mücken?
Andere Unterart wahrscheinlich.
Okay, aber im Endeffekt dieselben Bastarde, oder?
Ja, ich glaube, Moskitos sind halt, übertragen noch häufig irgendwelche Krankheiten. Aber es ist halt auch einfach, das sind nur Überträger. So. Das ist nicht, dass die Krankheit von denen kommt, sondern die stechen einem Menschen, der das hat. Und so Malaria. Und dann gehen sie zum nächsten Menschen, stechen wieder, zack, da haben sie es. Da hilft auch keine FP2-Maske.
Aber die Moskitos haben auch dafür, die haben auch die Dinosaurier-DNA gespeichert, habe ich durch Jurassic Park damals gelernt. War das nicht so?
Ich habe keine Ahnung, aber auf jeden Fall haben wir doch auch irgendwie, sind wir 92% der DNA in der Banane.
Das ist aber so. Das beruhigt mich wahnsinnig gerade. Kennst du das, wenn du manchmal sowas hörst und plötzlich fällt dir so ein Stein vom Herzen und denkst, eigentlich bin ich zu 92% der Banane, ich sollte mich mal nicht so wichtig machen.
Okay, ja. Es ist gelogen, ich habe es gerade gegoogelt, es sind nur 50%, aber immerhin.
Nee, aber immerhin, wir bestehen zu ja. 50% aus der
50%
Banane.
50% sind wir Banane.
Was, aus dem DNA-Strang einer Banane? Oder?
Manche Menschen aber auch ein bisschen mehr.
Okay.
Ja, das Erbgut der Menschen ist die Hälfte einer Banane. Weißt du, woran das liegt?
Nee, ich denke mal, aufgrund meiner Skurrilose würde ich sagen, dass ich auf jeden Fall schon mal die Form von der Banane habe, wenn ich gehe.
Das ist einfach nur, guck dir deine Festplatte an. So, da ist einfach auch so sau viele unnötige Sachen drin gespeichert. Ich glaube, das ist einfach halt nur, es wurde halt nie mal aufgeräumt, weil es so egal war. Es hat sich halt trotzdem weiter fortgepflanzt. Yeah. Und warum sollte man dann mal irgendwie defragmentieren und aufräumen und irgendwie Unnützes wegmachen? Weil ich glaube nicht, dass das benutzt wird so viel von diesem 50% DNA. Also vor allem eine Banane ist ja wirklich simpel, ne? Also im Vergleich zu so einem Lebewesen wie jetzt einem Tier oder einem Mensch. Also gut, eine Banane ist auch Lebewesen, oder? Ist eine Frucht auch ein Lebewesen oder ist nur eine Pflanze ein Lebewesen und die Frucht ist dann kein Lebewesen mehr?
Oh Gott.
Eine Pflanze ist ein Lebewesen und die Banane Pflanze.
Du wirst doch als Veganer eine Banane essen dürfen.
Ja, aber man isst ja auch Pflanzen. Pflanzen sind auch Lebewesen. Es geht nicht um Lebewesen, es geht um Tiere, wenn man Vegetarier ist. Ah, da höre ich schon die Google-Geräusche.
Gott, ich bin so dumm.
Ja, und Pilze übrigens sind auch mehr Tier als Pflanze. Also Pilze sind keine Pflanzen. Pilze sind keine Tiere, aber Pilze sind auch keine Pflanzen. Das ist eine eigene, komplett dritte eigene Kategorie, die mehr wie ein Tier ist als Pflanze.
Das sind so Sachen, die ich gar nicht wissen will, ehrlich gesagt.
Das ist ein fließender Übergang, finde ich auch häufig so. Wenn du so eine Ameise anguckst, sie ist eigentlich auch so dumm. Also Ameisen sind wirklich strunzdumm. Wenn wir auf Mallorca haben, jetzt habe ich ja hier eine Wohnung, 6 Jahre habe ich ja nie eine Ameise drin gehabt. Jetzt hast du ja ein Grundstück, wo du dann auch mal Ameisenstraßen siehst und deren Verhalten. Und wenn du beim Frühstück irgendwas runterfallen lässt, ist es einfach weg. Die Ameisen kommen an, eine kommt an, Cornflakes zu groß zum Abtransportieren, kommt noch eine Ameise an, noch eine. Dann tragen die das los, tragen die es weg. Dann haben sie sich angefangen zu streiten. Und ich habe gegoogelt und ich habe nichts Sinnvolles gefunden, warum die sich streiten. Eigentlich streiten die sich nicht. Da steht nur so, wenn die irgendwie falsch duften, dann denken sie auf einmal, dass sie nicht mehr zum Stamm gehören und dann werden die zermetzelt. Und dann haben zwei von den Ameisen, die diesen Cornflake weggetragen haben, haben angefangen, sich zu zermetzeln und zwar über 10 Minuten lang ein Kampf auf Leben und Tod. Am Ende war eine tot. Und die gehörten eigentlich aber zum selben Stamm, weil die sind davor und die alles zusammen gemacht. Und dann tragen sie die verbliebenen Ameisen, diesen Cornflake, halt so über eine ewig lange Strecke. Und das alles funktioniert nur über Düfte. Die hinterlassen Düfte und daran ist so eine Ameise, riecht einfach und macht. Die denkt nicht nach, die riecht und macht. Und wenn zum Beispiel eine Ameise aus dem Bau halt losgeht, um Futter zu sammeln, dann weiß der Rest des Stammes nicht, wo diese Ameise ist. Ne? Ist ja auch eigentlich ein einzelnes Lebewesen, ein einzelnes Tier, was losläuft. Aber trotzdem, so eine einzelne Ameise ist halt strunzdumm und irgendwie ist aber alles zusammen wie ein Organismus eigentlich, weißt du, wie ein Großorganismus, wie ein großes Tier, wie ein Mensch dann fast schon. Da passieren eigentlich auf dieser Makroebene, also so ein ganzer Stamm, macht echt so, trifft praktisch Entscheidungen und ist hocheffizient. Aber so die einzelnen Tiere sind strunzdumm. Und das dann eigentlich, finde ich eigentlich lustig, wenn du dir überlegst, dass wir eigentlich dann auch aus ganz vielen kleinen Zellen bestehen, die nur im Gesamten funktionieren. Aber eine einzelne Zelle ist ja eigentlich auch wieder dumm. Und ein einzelnes Gehirnteilchen ist ja auch wieder dumm.
Also ich weigere mich vor der Begrifflichkeit dumm gegenüber den Ameisen.
Die Ameise läuft halt los, die sucht Essen. Und wenn sie nichts findet, dann stirbt sie. Und weil sie nie zurückkam und den Duft gebracht hat, hier ist Essen, ist auch niemand ihrem Pfad gefolgt.
Oh, das ist aber schön philosophisch fast schon. Gestorben, weil niemand dem Pfad gefolgt ist.
Ja, die verändert, also eine Ameise kann sich gar nicht alleine ernähren. Die bringen ja das Essen, das können sie aber gar nicht essen, bringen sie in den Bau und da wird das verarbeitet. Teilweise irgendwie wird das von irgendwelchen Larven, von irgendwelchen anderen Tieren, die sie da reinbringen und zwangs, die halten da einfach irgendwelche Tiere, Larven von anderen Tieren halten Ameisen, dann füttern sie den Essen, so ein Cornflake. Und das, was sie am Ende wieder ausscheiden, den Kot, den sie ausscheiden, der ist flüssig und den können die essen, die Ameisen.
Waren Ameisen die ersten Lebewesen mit dem Fetisch des Fiedens? Könnte man das sagen?
So. Ich finde Ameisen so faszinierend, habe ich sehr viel darüber gelesen,
total,
als ich diesen Kampf gesehen habe unter meinem Frühstückstisch.
Ja, wir haben letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Ich hatte eine ähnliche Situation damals bei meinem Urlaub auf Mallorca, dass sobald dann aber auch alles aufgebraucht ist, die auch innerhalb von 30 Sekunden wieder verschwunden sind.
Wieder
also
weg.
Es ist ja unfassbar, wie die sich organisieren können. Deswegen, ich tue mich weiterhin schwer mit der Begrifflichkeit dumm, weil ich das Gefühl habe, es gibt weitaus dümmere Tiere, die Begrifflichkeit dumm verdient haben.
Aber eine einzelne Ameise ist dumm. Eine einzelne Ameise trifft keine Entscheidungen. Das ist einfach nur die Macht und dann sondert sie einen Duft ab, wenn es erfolgreich war oder nicht.
Hm. Kenne ich aber auch viele Menschen, die auf die Beschreibung passen.
Ja, das stimmt. Wir als Menschen sind auch auf einer, sage ich mal, so irgendwie können zum Mond reisen und hochkomplexe Systeme irgendwie erschaffen und allein das Internet. Aber wenn du den einzelnen Menschen anguckst, denkst du auch wieder, Mann, sind wir dumm alle. Und wenn du auf dich selber guckst, denkst du auch manchmal, Mann, ja, sind wir dumm.
Gerade da.
Aber so im Großen und Ganzen ist dann wieder so, wow, wozu irgendwie diese Milliarden Menschen zusammen irgendwie imstande sind.
Ist das so? Bin ich skeptisch aktuell.
Im Guten wie im Schlechten. Ja, aber auch im Schlechten siehst du ja auch dann auch wieder einzeln, wo dann irgendwie einzeln, gerade in unserer heutigen aktuellen Welt, denkst du auch manchmal, okay, liegt das jetzt gerade daran, dass ein Mensch komplett hirnverbrannt irgendwie ist aufs alte Alter und worunter dann Millionen Menschen leiden müssen.
Ey, ich möchte gerne die heutige Folge abschließen mit nämlich etwas Positivem, weil du hast es gerade gesagt, man ja dann oft auch wieder, gerade ich habe ja, die Leute hören ja den Podcast hier, neige dazu dann mir schon irgendwie mich zu füttern mit so negativen Sachen und gerade bei TikTok, weißt du, der hat das auch gemerkt. Mein TikTok-Algorithmus hat auch gemerkt, dass ich irgendwie hängen bleibe bei True Crime, bei Verschwörungstheorien, also jetzt nichts Schlimmes, ne? Aber halt einfach bei den nicht so schönen Dingen. Und dann hat mir TikTok vor 2 Tagen ein wunderbares Video reingespült, wo mir mein Herz aufging. Über einen Musiker, der in Korea mitten irgendwie in der belebten Straße an seiner E-Gitarre irgendwie musiziert und ein paar Koreaner eben anfangen so mitzutanzen und dann jammen die da los und auch der reservierte Business-Typ, der erst irgendwie so ein bisschen packt dann so seine Oldschool-Moves irgendwie aus und alle gehen irgendwie, alle haben eine geile Zeit, alle gehen irgendwie auf und alle leben diesen Moment einfach, weißt du, und alles spielt keine Rolle und dieser Clip ist so geil, dass ich ihn, wenn diese Folge rauskommt, ich werde ihn bei uns bei Gemütlich Nachsitzen Instagram, werde ich ihn in die Story packen, damit ihr auch in den Genuss dieses Momentes kommt. Aber das zeigt mir dann manchmal auch, ey, es ist auch nicht alles scheiße und wenn die richtigen Menschen zusammenkommen zur richtigen Zeit, dann sind wir auch zu ganz vielen fantastischen Sachen in der Lage. Könnte gerne ein bisschen häufiger vorkommen, aber dafür machen wir den Podcast ja hier einmal die Woche.
Und es ist auch das Große und Ganze ist vielleicht nicht immer so wichtig, wie man vielleicht denkt. Und manchmal sind die kleinen einzelnen Momente unter den Menschen selbst, sind die wichtigen. Wie das, was du beschrieben hast, dieser schöne Moment. Oder wie, wenn man innerhalb der eigenen Familie irgendwie eine schöne Zeit zusammen hat. Das ist doch immer noch das Wichtigste.
Ja. Das war's wieder mit Precht und Lanz am Montagmorgen. Leute, wir freuen uns sehr, euch hier wieder eine knappe Stunde berieselt haben zu dürfen. Wir freuen uns wie immer über euer Feedback, über Instagram, über TikTok, über Twitter, über alles mögliche. Ihr wisst es. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns immer noch hier gewogen seid. Felix, ich wünsche dir noch eine fantastische Restwoche und wir hören uns spätestens in einer Woche, würde ich sagen, oder?
Yes, bis in einer Woche wieder zu Gemütlich Nachsitzen, jeden Montag um 6 Uhr. Mach's gut und danke fürs Zuhören.
Schönen Tag, euch gute Woche.
Der Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp.
Stopp. Die Folge ist noch nicht vorbei.
Nein, wir haben nämlich noch einen Tipp für euch. Ich bin Lynn.
Und ich bin Leo. Und falls ihr jetzt noch weiterhören möchtet, also weiter Podcast-Material auf die Ohren bekommen wollt,
dann haben wir die spannendsten, die verrücktesten und vor allem die gruseligsten Geschichten für euch. Wir machen den Podcast Mord of X und erzählen True Crime Stories.
Ja, das können absurde Mordfälle sein oder rätselhafte Cold Cases. Es geht um mysteriöse Sekten, um Mafia-Fälle, historische, psychologische Fälle und die größten Plot-Twists, die sich keiner ausdenken kann, außer das wahre Leben. Eine Folge, die wir gerade aufgenommen haben, ist über einen Fall, der hat mich schon seit Jahren beschäftigt.
Ja.
Die Geschichte hat mich noch nie losgelassen. Und zwar ist das die von Lars Mittang. Vielleicht habt ihr davon auch schon mal gehört oder was gesehen, denn es gibt ein sehr berühmtes Video an einem Flughafen, auf dem man einen jungen Mann aus dem Gebäude rennen sieht. Und danach ist er einfach verschwunden.
Ihr müsst euch vorstellen, es war ein junger Mann, der ist nach Bulgarien gefahren mit seinen Freunden, wollte dort Urlaub machen, feiern, trinken, das Leben genießen und er ist spurlos verschwunden. Was dahinter steckt, wer Lars etwas angetan haben könnte, darüber sprechen wir bei Mord of X.
Oder unbekanntere Fälle wie der Barfußbandit oder der Dating-Game-Killer, die ihr alle euch nicht entgehen lassen solltet.
Also hört jetzt rein und abonniert am besten auch den Podcast. Jeden Montag gibt es eine neue Folge überall, wo es Podcasts gibt.
Viel Spaß beim Hören!